D-Radio Wissen. Online-Talk.
Willkommen hier bei uns im digitalen Salon von D-Radio Wissen und vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich bin Marlies Schaum und wir diskutieren hier ziemlich oft und sehr rege über Themen, die wir gerne mögen, aber die nicht wirklich greifbar sind. Also sowas wie Datenschutz oder Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Ist alles wichtig, diskutieren wir auch gerne drüber. Aber ich freue mich tatsächlich, dass wir heute in diesem Salon mal etwas haben, was teilweise und komplett total greifbar ist. Zum Beispiel dieser Drucker, der im Hintergrund surrt, ein sogenannter 3D-Drucker. Und natürlich auch die Produkte, die man mit sowas machen kann. Wir haben hier schon so ein paar mitgebracht, so einen unglaublich süßen kleinen Massageigel, der ehrlich gesagt ziemlich spitz ist. Ich weiß nicht, ob man sich damit massieren möchte, aber er ist ausgedruckt worden aus einem 3D-Drucker. Ich finde ihn total niedlich. Über sowas reden wir heute. Wir reden nämlich über das Thema Open Hardware. Und die 3D-Drucker und alles, was man damit produzieren kann, sind ja quasi nur ein wirklich faszinierendes und eins von vielen Beispielen dafür, was man als Open-Hardware-Projekt bezeichnen könnte. Also Produkte und Objekte, die man selber herstellen kann, nach frei verfügbaren Bauplänen oder nach einem frei verfügbaren Design, das man sich runterladen kann zum Beispiel. Und man kann es nachbasteln, ohne dass das was kostet. Also offene Quellen. Ne? Und wir wollen heute darüber sprechen, nicht nur wie 3D-Drucker funktionieren und was man damit alles herstellen kann und welche Zukunft das vielleicht hat und welche Bedenken manche Leute haben und wer sich darüber total freut, dass es die gibt und wer sich vielleicht eher so ein bisschen zurückzieht und das gar nicht so gut findet, sondern wir wollen auch darüber sprechen, ob das denn wirklich was verändert oder ob das jetzt nur so ein Hype ist, dass man denkt, ach geil, nicht mehr nur Blatt Papier und irgendwie was flach ausdrücken, sondern auf einmal kann man Objekte drucken und wie weit kann denn das gehen? Und ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dass ich diese Fragen nicht alle alleine beantworten muss heute Abend. Marlene und Robin und Peter sind an meiner Seite und dürfen die ganze Zeit Antworten geben. Ich moderiere das ja nur so ein bisschen, ne? Peter, wir können vielleicht mit dir mal anfangen. Ne? Peter Bier heißt er eigentlich wirklich. Ich freue mich sehr, dass Peter neben mir als Marlies Schaum heute sitzt. Peter wird zwar nicht wie Bier und das Bier geschrieben, aber ich finde die Kombi einfach so schön, wie sich das alle immer vorgestellt haben. Peter, du bist ja jemand, der sich gerne die Frage stellt, und zwar regelmäßig. What's next in digital business? Hört sich geil an. Wenn du jetzt aber deinen Job beschreiben müsstest, was machst du?
Also im Prinzip mache ich drei Sachen. Ich schaue mir neue Technologien an, vor allem internetbezogene Technologien, die Leute, die machen und was für Implikationen das hat. Und das übersetzt sich dann in verschiedene Sachen. Das übersetzt sich einerseits in eine strategische Beratungsaufgabe als Freiberufler, als Unternehmensberater quasi. Und zum anderen bin ich Programmdirektor der Next Berlin Conference.
Eine Konferenz rund
Trendkonferenz für die digitale Wirtschaft einmal im Jahr hier in Berlin.
Das ist Peter. Marlene ist noch dabei, Physikerin. Und du hast eine Internetplattform mit initiiert und betreibst sie ja auch noch mit, zusammen mit zwei Kollegen. Die hat den wunderschönen Namen
Trinkle
3D. Und was man da kann, ist einerseits ja selber Designs hochladen und die sich dann von euch quasi in 3D ausdrucken und zuschicken lassen. Man kann allerdings auch, habe ich gesehen, 3D-gefertigte Designs und gedruckte dann schon kaufen, aber auch Designer finden, mit denen man zusammenarbeiten kann, richtig?
Genau, also was wir sehr interessant finden am 3D-Druck ist, dass ja in dem Fall wirklich der normale Mensch auf der Straße so Einfluss auf Produkte nehmen kann. Das ist das, was ich daran so sehr spannend finde. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir wollen halt so ein bisschen den verschiedenen Leuten, die mit verschiedenen Hintergründen kommen, die Möglichkeit geben, daran mitzumachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber mein 3D-Design habe, ist es natürlich super, da biete ich einfach einen 3D-Druckservice an und die Leute sind glücklich. Aber wenn die Leute jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich sowas machen soll, haben wir gesagt, okay, da wollen wir halt auch so ein paar vorgefertigte Designs anbieten, dass die Leute da ein bisschen stöbern können, auch so ein bisschen ausprobieren können, was geht mit 3D-Druck und was könnte ich damit alles machen. Aber wenn die Leute jetzt spezifische Ideen haben und das auf dem Marktplatz nicht finden und auch keine 3D-Designer sind, dann haben wir halt gesagt, es wäre schon cool, wenn die Leute finden können, die eben genau das machen können. Und deswegen bieten wir eben auch noch diesen Dienst an, dass sie eine Produktidee einstellen können und dann Designer, die das umsetzen können, sich darauf bewerben.
Wir kommen nachher noch dazu, wer da was wie macht und wer daran vielleicht Interesse hat, was die Leute vielleicht herstellen lassen wollen oder sich da so hochladen und von euch ausdrucken lassen wollen. Das, was im Hintergrund surrt, was alle Hörer im Radio nicht sehen können, aber vielleicht hören können, ist ein 3D-Drucker, der quasi Robin gehört, ne Robin? Robin Tech arbeitet nämlich am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Du machst hier gerade deine Doktorarbeit und beschäftigt sich viel mit diesem Drucker, beziehungsweise eher, wenn man das große Oberthema nimmt, mit sogenannten, Internet-innovationsgebundenen Innovationen, so, ja? Also das hört sich immer so schön an.
Genau, also diese Internet-enabled Innovations.
Genau. Was ist deine Lieblings-Innovation da gerade?
Natürlich die hier hinter uns läuft. Und also um gleich das klarzustellen, der gehört nicht mir.
Doch, Robin, tu nicht so Bescheid.
Nein, der gehört natürlich unserem wundervollen Institut. Mhm. Und
was druckt der gerade?
Jetzt gerade macht er ein flexibles Armband, das wir, wie mein Kollege Hendrik vorhin auch schon richtig gesagt hat, dem aktivsten Mitdiskutanten aus der von den Zuhörern hier gerne geben werden.
Ich wollte gerade sagen, eher bin ich das. Also aktivster Mitdiskutant bin.
Ja, du kennst vielleicht den Massage-Igel.
Ja, der ist mir jetzt zu spitz, aber wir können ja nachher noch verhandeln. Worüber schreibst du deine Doktorarbeit? Hat das was mit dem 3D-Drucker zu tun oder ist total abseits davon?
Nicht total abseits, aber auch nicht direkt damit verbunden. Also ich mache Startup-Forschung, Entrepreneurship-Forschung und schreibe da im Bereich Finance meine Doktorarbeit.
Und Startup wäre sowas, was Marlene ja gemacht hat mit ihrer.
Ganz genau. Wir haben eben gerade schon drüber geredet. Also auch noch als kleine Werbung. Wir bieten jetzt Startup Clinics an.
Vergiss es, Robin, darüber reden wir gar nicht.
Keine und, Werbung. Und empfangen da sehr gerne Startups, die zu uns kommen. Zum Beispiel mit so total genialen Ideen. Ich bin echt total gespannt, mehr darüber zu hören.
Gut, wir fangen einfach mal aber mit den Basics an. Ich weiß nicht, wahrscheinlich alle Interessierten, die heute hier sind, haben sich vielleicht irgendwie in der einen oder anderen Art schon mal mit 3D-Druckern beschäftigt oder hebt mal jemand den Arm, der davon noch gar keine Ahnung hat? Ah, 1, 2, 3, 4, 5 reichen. 5 reichen absolut aus dafür, dass ich finde, dass wir ganz kurz mal klären sollten, was denn ein 3D-Drucker alles leisten kann. Und ich würde dich gerne, Marlene, bitten, dass du uns mal kurz erklärst, so die Basics. Wie funktioniert ein 3D-Drucker? Also wir wissen inzwischen schon, es ist nicht Papier, auf dem nachher Tinte erscheint. Das wissen wir. Da kommen wirklich dreidimensionale Objekte raus. Aber vielleicht kannst du uns kurz erklären, was man dazu alles braucht, damit tatsächlich am Ende sowas eben rauskommt wie dieser kleine spitze Massageigel oder sogar, wie ich hier habe, eine Brille. Aus Plastik.
Ja, genau. Also, so ganz basic-mäßig braucht man erstmal eine Idee. Eine Idee für ein Produkt. Mhm. So. Und jetzt braucht man jemanden, der einem daraus quasi eine virtuelle Form erzeugen kann. Der sich schon überlegt, okay, hier soll bei der Brille der Brillenbügel hin, die Gläser sollen so und so groß sein. Und der erzeugt dann daraus ein virtuelles Modell. Und zwar ist das, kann man sich das so vorstellen, dass sich der Designer vorstellen muss, wie soll das Objekt nachher geformt sein, genauer was für eine Oberfläche soll das haben. Und jetzt besteht der Trick darin, dass man das in eine Computerdatei speichert und so einem Drucker zu verstehen gibt, was man von ihm will.
Also du brauchst dafür aber schon eine spezielle Software, die dann mit dem Drucker kommunizieren kann.
Genau, im Allgemeinen braucht man dafür eine spezielle Software. Es gibt jetzt auch schon einzelne Anwendungen, dass man zum Beispiel mit dem Handy was fotografieren kann und dann aus den verschiedenen Fotos eine dreidimensionale Struktur zusammengesetzt wird. Es gibt Programme, die von sehr, sehr schwierig und wo man wirklich sehr, sehr viele Sachen machen kann, wo dann, sage ich mal, die Schraube wirklich in das Schraubloch passt, machen kann. Und es gibt auf der anderen Seite auch recht einfache Programme, wo man auch als, sage ich mal, recht interessierter Laie Zugang bekommen kann. Wobei dann natürlich auch meistens etwas, sage ich mal, einfachere Dinge dabei rauskommen.
Aber ist solche Software auch frei verfügbar oder muss ich die kaufen?
Teils, teils. Okay. Also man muss leider sagen, dass die Software, womit man wirklich sehr, sehr professionelle und sehr ausgefeilte Designs machen kann, in der Regel momentan kostenpflichtig ist. Es gibt eine Ausnahme, die ist aber leider wieder sehr kompliziert zu benutzen. Also die ist sehr mächtig, damit werden auch wirklich auch Animationsfilme gemacht. Die heißt Blender, aber sage ich mal, für den interessierten Laien ist das schon deutlich zu komplex. Ich habe das selber mal probiert.
Aber es gibt Plattformen, habe ich gelernt, schon vorab vor dieser Sendung, wo man sich quasi Designs runterladen kann schon. Also du musst es gar nicht selber designen oder entwickeln mit einer speziellen Software, sondern du kannst sie da schon frei verfügbar runterladen.
Genau, da gibt es verschiedene Plattformen. Zum Beispiel von der Firma, die auch diese Drucker baut, gibt es Plattformen. Und da ist es so, da kann man quasi zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen. Da kann man sagen, okay, ich gehe jetzt davon aus, jemand hat mir dieses schöne Modell schon gemacht.
So. Gehen wir mal von irgendeinem Modell aus, einer Blumenvase zum Beispiel, geht das?
Genau, Blumenvase wäre ein schönes Beispiel. Da gibt es dann ein Modell dieser Blumenvase, das kann man sich auch teilweise am Computer angucken und virtuell drehen und sich dann anschauen, wie das wohl aussehen wird. Und jetzt geht es eben darum, wirklich ein anfassbares physisches Objekt zu machen. Mhm. Und dazu macht der Drucker so einen kleinen Trick. Der zerlegt sich dieses Modell in lauter kleine Scheiben, wie so eine Salami. Mhm. Und dann bearbeitet er jede dieser Scheiben separat. Der fängt mit der untersten Scheibe an, hier hinten.
So wie wir das unter uns sehen, ja? Genau. Das wird nämlich immer höher, immer dicker quasi. Hat unten angefangen, ne? War eben noch ganz flach und jetzt wird das Armband, was wir da drucken, immer dicker.
Genau, das wächst dann so nach oben raus. Es wird immer Schicht für Schicht gedruckt. Da gibt es verschiedene Verfahren. Bei dem hier hinten, den wir sehen, ist das so, dass da ein kleiner Plastikfaden aufgeschmolzen wird und immer auf das Objekt aufgebracht wird. Das kann man sich vorstellen wie so eine wandelnde Heißklebepistole, die vom Computer sehr präzise gesteuert werden kann. Es gibt aber auch andere Verfahren, wo man mit einem Pulver startet. Und da ist die Assoziation zu diesen Papieren, die bedruckt werden, schon wieder gar nicht ganz falsch, weil da wird jeweils eine Schicht Pulver ausgebracht und die nutzt der Drucker quasi als Papier und druckt dann auf diese Pulverschicht einen Teil des Objekts drauf. Beispielsweise tatsächlich auch mit ganz normaler Druckertinte, allerdings gemischt mit einem Kleber. Mhm. Und so wächst dann Stück für Stück das Objekt raus und dann hat man es da.
Also jetzt nutzen wir Plastik, drucken quasi aus Plastik etwas aus, mit Plastik. Was gibt es noch für Materialien inzwischen bei 3D-Druckern, mit denen man arbeiten kann?
Also üblicherweise wird das tatsächlich mit Kunststoff gemacht. Das hat einfach den Grund, dass das ursprünglich genutzt wurde, um Prototypen herzustellen. Und die sollten halt im Wesentlichen ein Anschauungsmodell sein. Deswegen sollten sie relativ günstig sein. Also hat man Kunststoff genommen. Aber man muss sich auch überlegen, Kunststoff ist ja nicht gleich Kunststoff. Also Telefon, Schalen, eigentlich sehr viele Dinge, die uns umgeben, sind aus Kunststoff gemacht. Also das muss jetzt ja nicht, wie es teilweise verpönt ist, billiges Plastik sein. Mhm. Das ist auch teilweise richtiges Industriekunststoffe, aus denen teilweise auch Telefonhörer, Kaffeemaschinen und so weiter gemacht werden. Mhm. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ich habe ja schon erwähnt, dass man teilweise in ein Pulver drucken kann. Und da kann man sagen, okay, ich kann Plastikpulver nehmen, aber ich kann auch Metallpulver nehmen. Mhm. Und da wird es dann so gemacht, dass da mit einem Metallpulver gedruckt wird und das wird dann nicht im Wesentlichen normalerweise nicht mehr verklebt, sondern mit einem Laser punktuell zusammengeschmolzen und dort, wo der Laser war, da ist es nachher fest, dort, wo der Laser nicht hingekommen ist, ist noch das Pulver und so kann ich beispielsweise auch Metall drucken.
Okay, also Metall geht, verschiedene Plastikmaterialien gehen. Gibt es noch irgendwas Abgefahrenes, was geht, was wir uns nicht vorstellen können bis jetzt? Oder?
Ja, es gibt verschiedene Entwicklungen, wo sie auch auf Drucker wie den wir hinten sehen, aufbauen auf diese Technologie und dort wird dann teilweise Ton eingesetzt, also wird dann Ton durch eine Düse gepresst.
Wie Ton, wie der normale Töpferton.
Genau, und das wird danach noch gebrannt und dann hat man im Prinzip eine Tasse, die vom Material ist wie eine ganz normale gebrannte Tasse, aber man kann halt ganz interessante Formen damit realisieren. Mhm. Es gibt auch schon Möglichkeiten, dass man mit Schokolade drucken kann. Mhm. Das ist alles noch experimentell. Wo es nicht mehr ganz so sehr experimentell ist, ist, man kann auch Glasgegenstände drucken. Da nimmt man dann eben ein feines Pulver, was dann auch wieder mit dem Laser verschmolzen wird. Das kommt dann nachher noch in den Ofen, dass das alles schön zusammenhält. Allerdings so glasklares Glas geht leider noch nicht. Das ist so wie Milchglas bisher.
Immerhin anfangen. Ich würde gerade gerne mal eine Runde machen durch unser unglaublich bezauberndes Publikum. Und dann darf sich jeder mal was wünschen. Und Marlene sagt uns, ob das möglich ist, dass man das mit dem 3D-Drucker schon ausdrucken kann. Also irgendein Objekt oder ein Produkt oder ein Bauteil, von dem Sie sagen, das hätte ich gerne. Hat jemand eine Idee? Ich gehe mal vorsichtig hier rüber. Ich halte es schon für Sie.
Ja, pardon. Günther Tauer. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil Sie sagten, es gäbe schon was so im Anfängen mit Schokolade. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hier keine Pralinen gefunden habe, weil an der Universität Leeds gibt es mittlerweile schon ein Start-up, wo ich Pralinen ausdrucken lassen kann.
Also Sie lieben Pralinen und Sie hätten gerne noch mehr davon?
Ja, weil ich war in Brüssel und ich hätte ganz gerne eine Neuhaus-Praline und zwar kopiert.
Über die Copyright- und Urheberrechtsverletzungen, die möglicherweise entstehen können, reden wir gleich. Das war ein guter Hinweis. Pralinen gehen, haben wir gerade gehört. Ja? Ansätze von Schokolade und richtige Pralinen. Wer stellt die her? Was haben Sie da gerade gesagt? Wo haben Sie die gekostet?
Neuhaus ist in Brüssel.
In Brüssel selber. Die haben die wirklich ausgedruckt mit einem 3D-Drucker?
Nein, das ist noch original. Aber ich hätte ganz gerne eine Kopie davon.
Okay, gut. Hat jemand noch eine Idee? Was hätten Sie denn gerne ausgedruckt als Bauteil oder als Projekt?
Ganz einfach, einen Fingerhut.
Ein Fingerhut? Ja, aus Plastik, aus Metall?
Naja, der soll so stabil sein, dass man damit nähen kann.
Geht das, Marlene?
Kein Problem, das geht.
Können wir das auch gleich hier machen oder geht das heute Abend nicht?
Wenn wir den 3D-Datensatz da hätten, wäre das kein Problem.
Haben Sie zufällig einen dabei? Ja, Mist. Na gut. Hier vorne, bitteschön.
Eine Jacke?
Eine Jacke. Welcher Stoff soll es denn sein?
Da wäre ich flexibel, vielleicht kein Kettenhemd.
Schade. Sehr, sehr schade, weil das wäre das, was am ehesten noch gegangen wäre. Natürlich kann man damit nicht beliebige Produkte herstellen. Es geht schon um bestimmte Produkte in einer bestimmten Produktkategorie. es gibt auch da schon Untersuchungen und Überlegungen, ob man auch so einen fein gesponnenen quasi Kunstseidenfaden verbinden könnte, um damit Kleidung herzustellen. Natürlich hat man das Problem daran, man muss ja irgendwie in den Griff bekommen, dass sich das auch bewegen kann während dem Druck. Da müsste man sich gucken, wie man das fixiert, ob man das zum Beispiel wie der Hutmacher im Prinzip quasi so eine Form hat, wo er den Hut drauf macht, ob man dann vorher erstmal so eine Form für die Kleidung herstellen lässt und dann das aufspinnt.
Oder man macht verschiedene Teile und näht die nachher noch zusammen?
Geht doch ja, auch? Aber dann geht es wieder sehr in Richtung Kettenhemd. Das ist dann halt nicht so, was man so von der Jeans gewohnt ist.
Zwei Ideen nehmen wir noch mit. Einmal hier vorne, bitteschön. Was
mein
hätten Sie
Name
gerne?
Ist Zuch und ich hätte eine kleine Lokomotive.
Wie klein, wie groß soll sie denn sein?
Ganz klein, für eine winzige Modell.
Eigentlich. Aus Metall?
Ja.
Ich nehme an, Marlene, das geht, oder?
Das müsste gut gehen. Und das Schöne ist auch beim 3D-Druck, dass man teilweise auch bewegliche Teile schon mit in das Objekt reindrucken kann. Also da müssen Sie dann danach...
Einen kleinen Lokführer vielleicht.
Genau. Oder so. Da müssen Sie danach dann nicht mehr irgendwie die Räder extra ranklicken, sondern es ist tatsächlich auch möglich. Also ich habe hier mal was mitgebracht, wo man halt auch schon so eine bewegliche Funktionalität schon direkt dran hat.
Das ist eine Handyhülle, die du da hast, ne?
Das ist eine Handyhülle.
Für ein Smartphone. Und da ist was dran, so ein kleiner Griff oder was?
Genau, das ist auch heute passend zum Thema. Das ist ein kleines Radio.
Ja. Sehr gut.
Und da ist auch so ein kleiner Aufstellgriff dran, den man rausklicken kann und dann es zum Beispiel hinstellen kann, um sich ein Internetvideo anzuschauen. Und das wurde nicht nachträglich zusammengesetzt, sondern das kommt schon mit der Funktionalität aus dem Drucker. Das heißt, das wäre natürlich auch was Schönes, dass man eine Modelleisenbahn eben auch so drucken kann, dass die Räder sich schon bewegen und dass der Schaffner schon mit dem Arm winken kann oder so.
Also, aus einem Drucker, nur gut. Hier vorne noch ein Wunsch quasi. Wir sind ja gerade bei Wünsch dir was aus dem 3D-Drucker.
Wie ist es mit medizinischen Geräten, zum Beispiel ein Hörgerät oder eine Linse?
Eine Kontaktlinse
sowas,
oder eine
Kontaktlinse? Kann man sowas später oder ist in Zukunft geplant, sowas zu machen?
Also für Hörgeräte wird es tatsächlich schon eingesetzt. Da wird natürlich nicht die Elektronik gedruckt, sondern der Teil, der nachher perfekt in das Ohr des Patienten passen soll. Und da kann man dann teilweise kann man natürlich einen Wachsabguss machen, aber es wird teilweise auch schon der Ohrinnenraum dann quasi mit so einem kleinen Gerät gescannt und dann eben auch perfekt passgenau ausgedruckt. Also für diese die Teile, die dann in das Ohr reinkommen, wird tatsächlich schon 3D-Druck verwendet. Bei Linsen wäre eben das Problem, dass man eben erstmal natürlich eine durchsichtige Linse braucht. Eine Milchglaslinse bringt mir nicht so richtig viel. Und es gibt tatsächlich schon quasi glasklare Kunststoffe, die hergestellt werden können. Da hat man natürlich das Problem, man kennt das ja, wenn man ein Brillenglas beim Optiker machen lässt, das aus Plastik ist, muss er das natürlich ganz anders berechnen, ja, als wenn das aus Glas ist. Und das müsste man dabei natürlich auch bedenken.
Also Kontaktlinsen sind ja aus Plastik, ne? Die sind ja nicht aus Glas.
Naja, es gibt diese harten Kontaktlinsen, die auch aus Glas sind. Aber die Plastikkontaktlinsen, die weichen nicht. Ja. Das wäre möglich. Aber man muss halt dann wirklich eine sehr dünne Sache hinbekommen. Ja, also es wäre in Zukunft grundsätzlich möglich, aber das gibt es auf dem Markt bisher zumindest nicht.
Fragen Sie Frau Vogel zu allem, was möglich ist und was noch nicht möglich ist. Vielleicht, Robin, kannst du mal das wunderschöne Armband da hinten aus dem kleinen Drucker befreien. Ist das jetzt eigentlich heiß oder ist das schon abgekühlt?
Nö,
oder?
Das kühlt recht fix ab.
Kühlt fix ab. Und ist jetzt wirklich flexibel, sagst du?
Na, hier kannst du das gucken.
Wie so ein Kirmesarmband.
Bitteschön.
Es geht nicht kaputt?
Nee.
Ich hab's schon geschafft.
Ja.
Mit dem letzten.
Also schick würde ich jetzt sagen, ist anders, aber hat einen gewissen Charme. Peter, kannst du es mal weitergeben, dann können alle im Publikum sich das auch mal anschauen. Ich würde gerne nämlich mal, nachdem wir jetzt gehört haben, was alles schon möglich ist oder vielleicht mal möglich sein wird, darüber sprechen, welche Grenzen es denn für euch gibt. Also welche Produkte würdet ihr sagen, gehen da gut und welche Produkte gar nicht? Also Peter, zum Beispiel, du hast ja auch eine Plattform mitgegründet, die heißt Makers Make.
Genau.
Und da geht es ja auch darum, dass du es Designern zum Beispiel erleichtern möchtest, ihre Ideen in Produkte umzuwandeln und an Mann und Frau zu bringen.
Das ist richtig. Man muss dazu sagen, fairerweise, dass da noch überhaupt nichts passiert. Das ist alles noch in frühen Gesprächen.
Ist aber eine Idee von euch und ihr wollt das entwickeln, ihr wollt das unterstützen. Ihr habt euch natürlich auch Gedanken darüber gemacht, nehme ich doch an, damit es funktionieren kann später, was denn mal möglich sein wird und was nicht. Was hast du schon gemerkt, so an welche Grenzen ihr da stoßt?
Naja, also zum einen muss man wissen oder muss man bedenken, und da sind wir wieder bei den Pralinen, um sowas nachzudrucken, muss man wissen, was passiert im Inneren dieses Geräts. Man sieht ja sonst immer nur die Außenform. Also was wir drucken, ist erstmal nur ein Umriss. Also um die Pralinen zu drücken, bräuchten wir wahrscheinlich noch ein Rezept dazu. Für die Dampflok bräuchten wir einen sehr detaillierten Plan. Also prinzipiell sind es noch eher einfachere Formen oder Formen, die speziell auf diese Drucktechniken optimiert sind, dass man eben bestimmte Teile schon ineinander drucken kann und die schon funktionieren. Also ein Armband ist relativ einfach.
So ein Gliederarmband, wie wir das jetzt gerade hatten, ne? Genau.
Irgendwas zu machen, was zum Beispiel auch noch irgendwie kombiniert werden kann mit einer weiteren Produktionsstufe, wird schon deutlich schwieriger. Also wenn das noch mit Holz oder mit Metall oder
also wenn
mit
mehrere Materialien
Materialmix ist wesentlich schwieriger, weil man dann natürlich wieder sehr, sehr schnell in die Region kommt, wo man dann doch wieder sehr genau planen muss und dann schnell in der Großproduktionslogik drin ist.
Aber ist es schwieriger oder ist es unmöglich?
Nee, es kommt immer darauf an, was man halt machen will. Und da muss man im Einzelfall gucken, was geht. Also es geht schon sehr, sehr vieles. Aber die Frage ist auch immer noch, wie viel oder was ist möglich. Und es lohnt sich auch noch finanziell auch nur so halbwegs. Mhm. Weil so drucken wird auch schnell relativ teuer. Also ich weiß nicht, was würde so ein Armband so aus dem Grob kosten, wenn das jetzt in einer vernünftigen
Qualität drucken wolltest? Also ein ganz normales Armband aus Plastik, ein bisschen beweglich, flexibel, sieht aus wie ein Gliederarmband. Was kostet sowas?
Ich würde mal sagen, je nach Größe so 30 bis 40 Euro.
Ja. 30 bis 40 Euro? Für ein Plastikarmband.
Wenn es ein kleines, naja, wenn ist ein ganz individuelles dann. Wenn es ein kleineres, dünneres ist, geht das natürlich auch schon günstiger. Aber es kommt jetzt so ein bisschen von bis. Ja.
Okay. Wird sich das nochmal ändern? Je besser diese Drucker werden, je kleiner sie werden, desto handhabbar und sowas, würdet ihr sagen, dann wird sich das nochmal ändern mit dem Preis? Oder ist das jetzt?
Doch, also der Preis wird sich schon ändern, wobei es weniger darum geht, dass die Sachen kleiner und handhabbarer sind, sondern eher, dass dieser Markt, das für Endkonsumenten anzubieten, eben größer wird. Dann wird dort, wie bei jedem anderen Markt, auch eine Skalierung stattfinden, dass es eben mit einem größeren Umsatz auch günstiger wird. Bisher, muss man sagen, wurde es halt nur im Wesentlichen für die Industrie eingesetzt und die haben sich gesagt, ja meine Güte, wenn das Ding 200 Euro kostet, ich will nachher eine Serie von 100.000 Stück davon machen, das tue ich dann auf 100.000 Stück umlegen, was soll's, ja. Mhm. Aber das ist natürlich, ich habe jetzt auch keine Lust, ewig viel für so ein Handycase auszugeben. Ich meine, bei Handycases ist wieder das Lustige daran, wenn ich jetzt in den Laden gehe und ein Original Apple Handycase kaufe, ist das auch nicht gerade billig. Mhm. Und da kommen wir wieder in Bereiche, wo man tatsächlich 3D-gedruckte Handycases für einen ähnlichen Preis herstellen kann wie herkömmliche. Aber das ist immer der Punkt, wo man sagt, na, für so ein Plasterarmband, für so einen Kaugummi-Ring, da will ich nicht viel ausgeben. Aber es ist auch schon möglich, ich habe ja vorhin erwähnt, Metall zu drucken. Und da geht man auch schon Richtung Schmuckmetalle. Es gibt schon einzelne Firmen, die sich damit beschäftigen, Gold, Silber, Platin zu drucken. Und da ist es teilweise interessant, wenn man Leuten sagt, ja, so ein kleiner Ring, da sind sie bereit, sehr, sehr viel zu bezahlen. Mhm. Und das ist nicht nur der Materialwert, natürlich auch. Also das.
Aber es hört sich für mich immer noch so ein bisschen an, vielleicht liege ich da auch falsch, als wäre das bis jetzt noch so eine Art Gimmick. Ein toller Spaß, total faszinierend, was aus so einem 3D-Drucker rauskommen kann. Aber noch nicht wirklich Massenproduktion schon mal gar nicht, sondern wie du gerade sagtest, was individuell ist. Da muss man schon ein bisschen Geld reinstecken, Zeit braucht es wahrscheinlich auch. Robin, was hast du so für eine Erfahrung mit diesem 3D-Drucker, wenn ihr den da im HIIG rumstehen habt? Finden alle irgendwie witzig und alle irgendwie gut?
Genau, also erstmal ist natürlich ganz generell interessant, sowas einfach zu sehen. Also auch dann wirklich davor zu sitzen und zu sehen, wie aus etwas immateriell und digitalem wirklich was Materielles entsteht und halt Schicht für Schicht man da dann was hat. Du hast vorhin schon erwähnt, also auch gerade ja, Sachen, die dann sich ineinander schrauben lassen, direkt zum Beispiel aus dem 3D-Drucker, ist natürlich interessant.
Ihr habt mich noch nicht so ganz überzeugt, was das Besondere an diesem Ding ist. Was kann das besser als zum Beispiel Maschinen heute schon können?
Also ich glaube, ganz grundlegend irgendwie muss man halt auch bei dem Prozess schon mal sehen, dass es halt etwas Additives und nicht etwas Subtraktives ist. Also wenn man eine Fräse hat zum Beispiel, dann hat man einen großen Block.
Da fräst
und
man sich das
genau, und da fräst man halt was raus und man hat ganz viel Abfall. Mhm. Bei den Druckern hier druckt man halt im Idealfall tatsächlich nur das, was dann am Ende auch tatsächlich den Gegenstand ausmacht.
Und was hat das für einen Vorteil?
Weniger Abfall zum Beispiel, also aus dem Nachhaltigkeitsgedanken allein schon mal. Weitere Vorteile sind natürlich auch, wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit bleiben, zum Beispiel Transportkosten. Also wenn heute auch die kleinsten Ersatzteile irgendwie einmal um die Erde geschifft werden müssen oder im Idealfall noch geflogen werden müssen, sind das natürlich auch Emissionen, die man verhindern könnte, wenn man statt des Teils einfach nur die Datei zu den Leuten schickt und sie sich dann das vor Ort ausdrucken können.
Also es geht schneller. Es verursacht weniger Abfall, verursacht weniger Emissionen, weil Transportwege vielleicht wegfallen. Aber es geht ja auch nicht alles damit. Bis jetzt oder wird es auch nie alles gehen? Also wo seht ihr da Grenzen mit so einem 3D-Drucker?
Genau, also das ist ja schon so ein kleines generelles Thema. Natürlich alles, was man irgendwie in Masse produzieren könnte, wird sich wahrscheinlich auch mittel- bis längerfristig nicht lohnen. Also es geht halt wirklich um die Individualisierung, der Begriff der Mass Customization irgendwie würde dann hier quasi wirklich in das Individual Customization gehen, weil man kann, wenn man die Fähigkeit dazu hat, sich halt auch wirklich genau ein einziges Teil so designen, wie man es gerade haben möchte und das ausdrucken und das war's dann. So, und also die Kosten dafür sind dann auch wahrscheinlich mittelfristig überschaubar. Wir hatten es vorhin auch, wie viel die Geräte zum Beispiel kosten. Also hier der 3D-Drucker, den wir jetzt hier stehen haben, was so ein bisschen das generelle, fast schon Endkundengerät ist.
Der ist so groß wie so ein dicker Kopierer, ne? So ein kleiner Drucker, den man auf dem
Schreibtisch manchmal findet. Genau.
Und,
also der rangiert so um die 2000 Euro. Mhm. Jetzt gerade sind in der Planung 3D-Drucker, die man dann vielleicht schon für $400, also sprich 300 Euro, bekommen könnte. Natürlich von der Qualität her nicht so gut, aber das zeigt vielleicht schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Mhm.
Trotzdem immer noch alles bei individuell und man macht was für sich, oder?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal zu unterscheiden zwischen den Sachen wie diesem Drucker, der jetzt hier steht, der eher zum Experimentieren und zum Lernen da ist. Also das ist quasi für den Heimgebrauch, das ist für Bastler, das ist um einfach zu lernen, wie man damit umgeht. Und es ist eine ganz andere Geschichte, was so industrielle Drucker liefern können, wie auf den Trinkel jetzt druckt.
Die sind größer natürlich, die sind auch locker
im sechsstelligen Bereich. Also das ist schon, die brauchen auch Ingenieure, die betreuen. Und dann kommen aber auch Ergebnisse raus, die man auch verwenden kann und die nicht nur so kleine lustige Gadgets und Gimmicks sind.
Mhm. Was kommt denn dann zum Beispiel daraus?
Also alles, je nachdem, was für ein Drucker das ist und in welchem Kontext, alles von einer Zahnprothese bis zu irgendeiner Vase oder sowas, da kann alles rauskommen. Und das ist der wichtige Unterschied. Also vorher... Also sowas wie so eine Handyhülle, die würde wahrscheinlich auch in Zukunft irgendwo in China massenproduziert, weil es einfach viel, viel rentabler ist. Mhm. Da hat man, also dann geht es um Auflagen von Hunderttausenden, vielleicht Millionen Stückzahlen. Aber sowas wie 500 bis 5000 oder sowas ist eine ganz, ganz schwierige Größe für Produktdesigner heute, um damit zu arbeiten. Es ist zu viel, um es von Hand zu machen, aber es ist viel zu wenig, als dass sich so die Massenfertigung lohnen würde. Und da gibt es einfach so eine ganz große Bandbreite, die jenseits der Einzelanfertigung liegt, aber so kleinere Auflagen, und die sind einfach bisher quasi nicht möglich.
Da sind wir schon so ein bisschen in dem drin, dass es ja Leute gibt, die aus dieser sogenannten Maker-Szene, dieser Bastler-Technik, wir lieben alles selber zu machen-Szene, die sagen, das könnte tatsächlich mal so die industrielle Produktion tatsächlich beeinflussen. Aber kann es ja dann nicht wirklich, wenn du sagst, dass man an die Massenproduktion damit noch nicht rankommt. Einzelstücke kann interessant sein, es geht eher so um so einen Zwischenbereich, so eine Grauzone, die bis jetzt noch nicht so abgedeckt wird, oder was?
Ja, die nicht nur abgedeckt wird, die bisher quasi noch kaum existiert. Also das ist wirklich ein ganz neues Feld. Und wie so oft, wenn man neue Produktionsmittel hat, werden sich da ganz spannende und auch noch ziemlich unvorhersehbare Anwendungsfelder schon noch erschließen quasi. Aber das wird niemals eine Massenfertigung ersetzen.
Wieso sagst du das? Kann doch sein, dass diese Drucker immer toller, immer besser, immer günstiger werden. Dann sitzen da nicht mehr 150 Arbeiter in der Halle, sondern 150 3D-Drucker.
Gut, wahrscheinlich würden die Arbeiter eher durch einfach Roboter, die ihre manuellen Bewegungen machen, ersetzt würden, als durch 3D-Drucker. Das ist das wahrscheinlichere Szenario, dass einfach wie beim Autobau so ein großer Greifarm den Arbeiter ersetzt.
Weil 3D-Drucker auch in naher Zukunft noch zu teuer sein werden, oder?
Ja, die werden für viele Sachen einfach nach wie vor zu teuer sein. Und auch einfach, dann ist es wieder auch vom Material her nicht effizient, weil ja doch der Energieverbrauch ist höher, wenn man dauernd das Plastik so einzeln schmelzen muss, für jede Handyhülle, als statt, dass man einfach eine Form gießt und dann immer so Plastik reinkippt in großen Mengen und dann mal eben in einer Stunde 20.000, 30.000 Stück produziert. Mhm. Das wird ein 3D-Drucker nie leisten können, muss er aber auch nicht leisten, weil dafür gibt es ja schon Verfahren. Mhm.
Also ihr teilt nicht die Meinung von manchen, die sagen, das läutet eine neue industrielle Revolution ein.
Doch, das würde ich schon sagen. Aber die Frage ist, wie definiert man denn in dem Fall die Revolution? Bedeutet das jetzt, ist ab morgen alles anders und nichts ist mehr, wie es bisher war? Das glaube ich nicht. Sondern für mich ist vor allem das Wichtige, wie denken wir über Produkte nach? Bisher war es klar, okay, ich brauche ein Produkt, ich gehe in den Laden, da ist der ganze Regal mit identischen Produkten voll und ich kaufe mir eins davon. Aber jetzt haben wir dann die Möglichkeit, an den Produkten mitzuwirken. Ja, also nicht mehr passiver Konsument zu sein. Und dadurch...
Aber wollen die Leute das denn, Marlene?
Ein gewisser Anteil will das.
Und wer will das denn?
Naja, zum Beispiel, wenn ich ein ganz spezielles Geburtstagsgeschenk brauche, ja, dann kann ich durch die Läden rennen und sagen, Mensch, meine Cousine mag aber dieses und jedes Tier besonders gern und das will ich ihr gern auf einen Haarreif montieren. Da kann ich mich dusselig suchen. Ja. Oder bei einem anderen... fast schon näherliegenden Fall, ein Freund von mir hatte ein Smartphone und das war jetzt halt mal kein iPhone und er hatte gesagt, Mensch, dafür hätte ich jetzt gern einen Fahrradhalter. Da rennt man durch Konrad und durch Mediamarkt, man findet das Ding nicht. Ja? Da haben wir das dann konstruiert und eben selber gedruckt. Also es ist schon so, dass eben die Massenproduktionsgesellschaft die Bedürfnisse der Masse befriedigt. Aber die Masse ist nie das Individuum. Ja? Das wird immer nur so der kleinste gemeinsame Nenner produziert.
Das klingt total logisch, aber ich persönlich, obwohl ich von 3D-Druckern wusste, hatte bis jetzt noch nie das immense, intensive Bedürfnis, mir einen anzuschaffen oder was auszudrucken. Geht es jemandem hier im Publikum anders? Wer von euch wollte schon mal, eine Hand ging hoch, wollte schon mal einen 3D-Drucker haben? 1, 2, 4, 5... Ja, 6, ne? Das ist auch eine kleine Minderheit hier. Also ihr scheint noch nicht alle überzeugt zu haben.
Aber es ist ja auch immer eine Frage der Verfügbarkeit.
Klar. Also, aber wenn es schon Plattformen gibt wie Trinke, ne, wo man ja was hinschicken kann, um es sich ausdrucken zu lassen, dann müsste es doch eigentlich auch einen Bedarf geben, oder was, den ihr da decken wollt.
Da sehen wir halt noch als große Hürde, und da arbeiten wir kräftig dran, ich brauche ja dann so einen 3D-Datensatz, um den drucken zu können. Mhm. Ja? Ich brauche auch die Fertigkeiten, um sagen zu können, okay, ich will jetzt eine Vase haben, die so und so ist. Mhm. Dann muss ich aber auch wissen, wie muss ich die konstruieren, dass die, wenn die mit Blumen voll ist, nicht umfällt. Mhm. Ja?
Wir sind nicht alle Designer,
ist ja genau. Logisch. Genau, das ist eben das Problem. Und da arbeiten wir an einem Ansatz, wo wir sagen, okay, es gibt Leute, die diese Designs so machen können, dass die funktionieren. Und zwar Produktdesigner. Und es gibt Leute, die genau wissen, was sie wollen. Und das ist zumindest ein guter Anteil der Konsumenten. Und jetzt macht es für mich keinen Sinn zu sagen, die Konsumenten sollen jetzt mal schön Produktdesign lernen oder die Produktdesigner sollen sich mal schön in den Kopf der Konsumenten reindenken. Das funktioniert nicht. Mhm. Sondern wir fahren da so quasi einen zweigeteilten Ansatz. Wir sagen, okay, die Produktdesigner, die sollen was designen, aber die Konsumenten sollen es nachher noch anpassen können.
Mhm. Also ja? Kannst dir dann noch eine gewisse Form oder eine Farbe, genau, oder eine Größe wünschen und kannst das dann noch selber aussuchen.
Genau, und mhm, Schriftzug mit einer Widmung, mhm, oder ich meine, ich kann dann zum Beispiel sagen, ich will jetzt einen Kerzenleuchter, wo eben 3, 4 oder 5 Arme dran sind. Mhm. Das muss sich der Produktdesigner noch nicht vorher überlegen, oh, ich muss jetzt 100.000 Stück herstellen. Welche Anzahl wird der Konsumentin wohl am besten finden? Mhm. Ja? Dann liegt er daneben und dann verkauft er vielleicht 20% weniger, als er dachte, und hat ein Problem.
Aber die Industrie zittert jetzt noch nicht vor all diesen neuen Designern und Anbietern, die auf einmal dann vielleicht auch ihre Fähigkeiten, ihre Designs und so weiter zur Verfügung stellen, und die haben jetzt noch nicht Angst darum, dass die 3D-Drucker-Generation ihnen was wegnimmt, oder Peter?
Also wahrscheinlich klares Jein, aber was ich noch sagen, noch ganz kurz als Nachsatz, die Fragestellung ist ja nicht neu, ob alle da mitmachen wollen oder nicht. Mhm. Es war bei Bild- und Videobearbeitung ja genau, mhm, das Gleiche, und es ist immer so, dass zum einen die Medienkompetenz nachholt oder aufholt, und zum anderen die Interfaces leichter werden und es auch leichter wird, Bilder zu bearbeiten, mhm, Videos zu erstellen. Mhm. Anders würde sich weder Wikipedia noch YouTube noch Photoshop und sonstige Bildbearbeitung erklären. Also das, und es muss ja nicht jeder immer alles von Grund auf neu planen und neu entwickeln. Es gibt ja dann schon irgendwie große Datenbanken, wo man sich die Sachen runterziehen kann, wenn man sie braucht.
Also es ist eine Option, die man nutzen, ja, kann oder nicht. Sie wird immer einfacher zu nutzen, ja, sein, je mehr das fortschreitet. Ja. Und was sagt die Industrie dazu? Denen ist das egal.
Da gibt es extrem große Bandbreite. Es kommt auch darauf an, welche Industrie du jetzt gerade meinst.
Die, sag mir eine, die sich vielleicht bedroht fühlen könnte.
Die chinesische Massenproduktion, die Leute, die Plastikschüsseln, mhm, herstellen oder Handyhüllen.
Also, was ist mit den Leuten, die Handyhüllen herstellen?
Ich habe den Verdacht, dass die Hochpreisigen wahrscheinlich sich Sorgen machen und die Billigen das überhaupt nicht interessiert. Wäre eine Vermutung, aber, mhm, ich kenne wenig Leute in der Handyhüllenindustrie.
Meine Möglichkeit wäre ja auch, dass die Hersteller von Handyhüllen sagen, Mensch, jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Handyhüllen hochpreisig zu verkaufen und noch individuell anpassbar zu machen. Das bringt ja auch einen riesigen Wettbewerbsvorteil für die Leute dann. Also ich denke, dass man sich da jetzt als Industrieunternehmen jetzt nicht unbedingt Sorgen machen muss, weil es gibt immer neue Technologien. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, wenn man jetzt Dinge aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen will, zum Beispiel jetzt nicht eine Handyhülle, sondern ein Handy, ja, dann ist das nicht abzusehen, dass ich jetzt irgendwie auf den Knopf drücke und das purze ich mir aus dem Drucker raus. Da werde ich sowieso verschiedene Schritte brauchen, um die Sachen zusammenzufügen. Momentan teilautomatisch, manuell, später vielleicht vollautomatisch. Aber da kann ja ein Teil der Produktion zum Beispiel mit 3D-Drucker gemacht werden. Ich meine, so Sportartikelhersteller machen das ja schon vor, dass man online seinen Sportschuh designen kann. Ja? Da ist dann die Farbe des Aufnähers, kann man wählen, wie die Nahtführung ist. Und das ist natürlich dann für die Sportschuhhersteller ja auch eher eine Chance als eine Gefahr.
Nokia, mhm, veröffentlicht inzwischen zu ihren neuen Handys die Baupläne für die Hüllen, sodass man selber seine Hüllen anpassen kann.
Ja. Ja.
Wahrscheinlich hat Nokia aber auch kein Geld mehr, um eigene Hüllen zu drucken.
Und Robin, welche Industrie würde sich deiner Meinung nach vielleicht Sorgen machen?
Also wir hatten die Diskussion schon öfter, auch gerade in Bezug auf die digitale Natur von diesen Modellen, weil die sich natürlich relativ einfach auch kopieren lassen. Mhm. So, und auch wenn Nokia jetzt zum Beispiel sagen würde, wir haben jetzt eine Handyhülle, aber das ist quasi unser Design und das Vielleicht haben sie dann auch noch ein Patent hier auf dieses kleine Hebelchen oder sowas drauf. Ja, aber das ist genau die Diskussion, die halt extrem spannend wird. Denn also wir haben das ja jetzt schon zur Genüge bei Musik gesehen mit den MP3s und wie schnell die alle kopiert werden können und genauso bei Filmen. Und diese ganzen Industrien machen sich natürlich extrem viele Sorgen, weil das so ihre Produkte sind. Und die Entwicklung, die das jetzt nehmen wird mit zum Beispiel irgendwelchen Modellen, auf die Patente zum Beispiel bestehen, ist natürlich eine andere Frage, wenn man als, ja, nehmen wir mal das Beispiel hier in Deutschland, der Hidden Champion Unternehmen, das sind Mittelständler, die haben vielleicht 2-3 Produkte, auf deren so quasi deren globale Marktführerschaft fußt, und dann kann man eins dieser Produkte auf einmal sich selbst ausdrucken, und das macht auf einmal die ganze Runde um die Welt, und dann sind das nicht nur 5, jetzt mal ganz platt gesprochen, 5 chinesische Unternehmen, die dann hier die Patente verletzen, sondern Tausende, Hunderttausende, Millionen von Individuen.
Kann man das verhindern? Nicht, ne?
Ich würde jetzt mal aus der Erfahrung sagen hier nein, und das ist auch genau die Frage, also wie die Industrie dann und beziehungsweise die betroffenen Industrien damit umgehen werden. Also wird das dann diese offensiv-aggressive Methode erstmal sein, mit der es in der Vergangenheit bei anderen Sachen versucht wurde, oder ist das eher eine dialogorientierte Auseinandersetzung mit auch den eigenen Nutzern und Kunden?
Also wir sind ja jetzt alle keine Juristen hier, oder haben wir zufällig einen Juristen im Publikum? Es gibt das ja, glaube ich, für den freien persönlichen Gebrauch, solange ich es nicht verkaufe, schert es die Unternehmen jetzt, glaube ich, relativ wenig, ob ich mir ein Glas oder sowas kopiere, was ich vorher vielleicht eingescannt habe und es dann als Modell an meinen Computer schicke, an meinen 3D-Drucker.
Ja, stimmt nicht ganz. Also kommt wieder sehr darauf an, wo und wie und was. Also zum einen stört es natürlich auch schon bei digitalen Inhalten Unternehmen ja durchaus. Also die rechtliche Handhabe ist immer gegen die Weitergabe, aber natürlich stört im Prinzip die Unternehmen vor allem, wenn man sich die Musik kopiert. Also und zum Beispiel, wenn es dann um so kleine Spielfiguren geht oder sowas, die sind extrem hochpreisig und extrem einfach zu kopieren, was eine sehr schlechte Mischung ist, wenn man so Produkte hat, wo man gleichzeitig viel Geld für was sehr einfach Klonbares quasi macht. Und die gehen, also gerade bei so, wie heißen sie, diese ganzen Tabletop-Spiele, Sammelspielfiguren, diesen ganzen Kram, also die gehen mit einer Mischung aus Klagen und Appellen an ihre Nutzer vor. Also die versuchen so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche.
Aber das ist ja das Thema, das wir ganz oft haben, also wenn es um Urheberrechte geht generell, also wir hatten das schon oft als Thema hier generell im digitalen Salon. Das bleibt uns also auch bei den 3D-Druckern generell nicht erspart.
Ich würde sagen, grundsätzlich bleibt das bestimmt nicht erspart. Es ist aber auch so, dass man sich eben überlegen muss, wenn jetzt auch die Produkte digital werden, muss man sich eben auch dort, wie bei den ganzen anderen Produkten, die schon digital sind, überlegen, wie kann man dann das so strukturieren, dass eben Leute, die gute Ideen haben, trotzdem damit noch ein Auskommen generieren können. Und ich meine, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, eben die Produktdesigns nicht rauszugeben erstmal. Ja? Ich meine, das ist wie bei einem Musikstück, sobald ich das mal auf YouTube hochgeladen habe, ist es im Äther quasi und ich kann das nicht so ohne weiteres zurückholen. Ja?
Aber dann wäre das ja relativ weit weg auf einmal von dieser Open Source und Open Hardware Bewegung und Gruppe, sondern dann ging das ja hin zu, mit 3D-Druck ist es einfach nur eine neue Möglichkeit, vielleicht Geld zu verdienen mit Produkten, die ich gestalte und dann nach Wunsch auch ausdrucke, oder?
Es geht eben beides. Ich meine, bei Software gibt es ja auch nicht nur offene Software, es gibt ja nur kommerzielle Software, und es gibt ja beides. Ja? Und ich finde eben wichtig, dass Leute, die etwas gestalten und schaffen, eben die Wahl haben, sich überlegen, was sie damit machen wollen. Wenn sie das, sage ich mal, als Werbegimmick online stellen, dann ist es klar, dass das dann irgendwie sich auch verbreitet. Und ich denke natürlich, dass es dann auch offene Produkte geben wird, an denen die Leute eben auch mitgestalten können, mit allen Vor- und Nachteilen, die wir bei offener Software auch haben. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es auch schon durchaus legitim zu sagen, gut, man muss auch Sparten schaffen, wo die Leute eben sagen, ich möchte das nicht herausgeben. Ich will wirklich nur das fertig hergestellte Produkt verkaufen. Mhm. Und das ist eben was
ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute einfach zu faul sind, sich selber damit zu befassen, oder? Also ihr geht jetzt davon aus, dass jeder ein großes Interesse daran hat, seine eigenen Dinge zu gestalten und zu beeinflussen und sich ausdrucken zu lassen und nachzubauen. Mhm. Ich würde sagen, das ist eine Minderheit, oder? Die das macht.
Ich meine, es ist ja auch heutzutage oft so, dass, sag ich mal, nicht jeder die ganze Zeit Musik und Videos tauscht. Mhm. Sondern das sind natürlich Leute, die sich auch dafür interessieren. Ich meine, das hat auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Ich kann da jetzt natürlich irgendwie lange im Internet rumforschen, bis ich da mal irgendwie eine Seite, die mir vielleicht irgendwas auf den Rechner noch bringt, was ich nicht haben will, Oder ich gehe halt einfach zur Videothek oder holen wir das über Online-Videotheken. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ich denke, man sollte nicht den Fehler machen, den Leuten gar keine Möglichkeiten anzubieten, legal an die Sachen ranzukommen. Mhm. Weil dann zwingt man die Leute ja, das sich irgendwie anders zu besorgen. Mhm. Das heißt, da sind natürlich auch Nutzungs- und Geschäftskonzepte gefragt, die eben die Bedürfnisse der Leute, die diese Bedürfnisse haben, befriedigen.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann interessant wird, wenn man Dinge produzieren kann, vor allem, die sehr viel Geld einbringen. Also ich habe mal was gelesen, dass man ja auch nicht nur zum Beispiel Plastik verarbeiten kann und Metall, wie du sagst, verschiedene Pulver, sondern dass auch man schon mit organischem Material arbeiten kann, zum Beispiel mit Zellen. Und dass man zum Beispiel dann, das geht in die Richtung der Frage, die eben aus dem Publikum kam, Richtung Hörgeräte, Prothesen, dass man dann auf einmal Sachen herstellen kann, Prothesen, zum Beispiel Herzklappen, die viel besser in den Körper passen und angenommen werden, als man das bis heute schafft. Mit Ersatzklappen von Schweinen zum Beispiel oder sowas. Das sind ja alles Versuche, die bleiben aber nicht lange im Körper. Die müssen nach 10, 15 Jahren wieder raus. Und da ist doch echt eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen mit solchen Objekten, die dann aus einem 3D-Drucker kommen. Oder seht ihr da, ist das nur so eine Idee und es wird nie funktionieren? Also ich meine, da arbeiten ja Leute dran.
Deine Peter. These jetzt gerade, dass die Schweineherzklappenindustrie in Gefahr gerät?
Genau, die wird in Gefahr geraten, weil irgendwann wirst du Prothesen herstellen können, zum Beispiel Herzklappen, die sehr viel besser funktionieren, mittels eines 3D-Druckers zum Beispiel. Und da lässt sich eine Menge Geld mitmachen. Und dann ist doch auch das Thema Urheberrecht wieder interessant. Dann aber kannst du doch nicht nur Open Source
testen. Das ist doch ein wunderbares Beispiel, weil es ist doch für alle Beteiligten besser, außer für die Hersteller der Schweine. Ist wahrscheinlich auch für die besser. Ist auch für alle Beteiligten besser, wenn es dann neu funktioniert. Und dann hat man natürlich ein paar alte Industrien hinten runterfallen. Das ist,
Darauf wollte ich hinaus. Es werden neue Industrien vielleicht entstehen, oder? Genau, also es wird schon eine Auswirkung auf die große Industrie doch auch haben.
Es wird auf jeden Fall viele neue Industrien entstehen. Die Frage ist quasi, welche von den alten haben Geschäftsmodelle, die sich nicht halten lassen. Mhm. Und da wird es natürlich klar, wo gehobelt wird, da fallen Plastikspäne.
Oder ich meine, es ist ja auch so, die Gesellschaft und die Industrie entwickelt sich ja immer weiter. Ich glaube, heutzutage ist irgendwie die Arbeitsstelle als Kutschenbetreuer vielleicht nicht mehr so sicher. Ja? Es ist ganz klar, dass sich sowas immer weiterentwickelt. Mhm. Und andererseits könnte natürlich der Herzklappenhersteller sagen, Mensch, jetzt kann ich welche herstellen, die viel länger in dem Patienten bleiben können. Ja, und dann sind die Leute vielleicht auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Und man muss mal ehrlich sein, dass man sich zu Hause einen Drucker herstellt, mit dem man quasi so raubkopierertechnisch seine eigene Herzklappe herstellt, das sehe ich eher nicht als Gefahr.
Du meinst, es wird einfach noch zu kompliziert bleiben?
Naja, ich meine, bei solchen Sachen wie medizinischen Anwendungen hat man ja auch noch ganz andere Problematiken. Also,
Die müssen vom Körper akzeptiert werden.
Das muss alles steril sein.
Du pflanzt sie dir auch nicht selber ein, das ist mir auch klar. Ne? Aber dann musst du sie vielleicht nicht kaufen. Das meinte ich jetzt eher so.
Also ich glaube ganz grundsätzlich, also gerade was also so die externen Prothesen angeht, da gibt es jetzt auch tatsächlich schon Modelle für zum Beispiel Unterschenkel oder Arme und Hände und so weiter. Und das ist natürlich, also meiner Meinung nach wunderbar, dass die Preise für solche Prothesen fallen. Und ich glaube, was irgendwie Industrien und Unternehmen angeht, die etabliert sind, ist natürlich immer eine Frage der Anpassung. Also Unternehmen, die solche Trends hier nicht sehen, verschlafen und so weiter, haben es fast schon verdient, da keine Chance mehr zu haben. Andererseits, mal auf einer kleineren Ebene, zum Beispiel auch Handwerker müssen sich natürlich Gedanken machen, inwiefern sie sich selbst anpassen müssen, die Ausbildung angepasst werden muss. Also muss dann zum Beispiel der Techniker, der eine Spülmaschine repariert und sieht, okay, da ist jetzt dieses kleine Zahnrad kaputt und das gibt es vielleicht auch nicht mehr von dem Hersteller und dann muss der vielleicht die Möglichkeit haben und die Fähigkeit haben, dieses Zahnrad selbst zu designen, auszudrucken und einzubauen.
Das also geht auch viel schneller.
Auf jeden Fall eine Chance, aber natürlich auch ein Risiko, wenn man es nicht bedenkt.
Aber jetzt nochmal, um auf sowas wie diese medizinischen Produkte zurückzukommen. Was ist denn der Vorteil, weil ein 3D-Drucker sowas herstellt, als wie bisher handwerklich rausgefräst aus irgendwas, zusammengesetzt und so nach Modellen? Was ist der Vorteil eines 3D-Druckers da?
Naja, da gab es zum Beispiel einen Fall, wo eine Frau aufgrund einer Krankheit den Unterkiefer verloren hat. Und da konnten sie dann aufgrund von Röntgenbildern und verschiedenen Dingen quasi, die ja sowieso teilweise mit einem Computertomographen auch schon dreidimensionale Dinge aufgenommen werden können, dreidimensionale Bilder, konnte dann eben perfekt der wirklich an diese Patientin angepasst werden, wo schon entsprechende Löcher waren, wo dann die Muskeln durchgehen können. Also man kann einfach auf einem anderen Level die Anpassbarkeit an den Patienten gewährleisten.
Einfach durch diese Möglichkeit, es entweder einzuscannen oder aufgrund von Bildern, die vorhanden sind, ein Modell herzustellen.
Genau, und das ist nachher dann mit den entsprechenden Druckern eben auf, weiß ich nicht, ein Hundertstel Millimeter genau.
Bisschen anderer Maßstab, aber ein anderes Beispiel, können wir gerade in New York sehen. Mhm. Da ist ja entlang der ganzen Küste, New York hat eine riesige Küste, sind so Holzstelen, die quasi alles stabilisieren. Und die sind jetzt einfach durchgerottet. Die müssen in den nächsten Jahren müssten die jetzt komplett ersetzt werden. Es kostet unfassbares Geld und das Geld hat die Stadt einfach gerade nicht. Was sie jetzt versuchen, ist, ob sie das, statt komplett alles auszutauschen, ob sie diese Holzstelen scannen können und dann nur Ersatzteile quasi reinschieben aus Beton, die dann maßgeschneidert werden, reinversunken und dann quasi in die bestehenden Uferpromenaden quasi reingesetzt. Weil das würde halt einen Bruchteil kosten. Und man könnte es laufend machen, ohne dass alles unterbrochen werden muss. Dann machen sie so 10 Jahre lang einfach einmal die gesamte Küste quasi neu. Mhm. Also da spricht man natürlich von etwas anderen 3D-Druckern, die so Hausteile drucken aus Beton.
Man kann Hausteile aus Beton drucken?
Ja, wird auch schon gemacht. Also das passiert durchaus schon. Mhm. Also das sind halt so Drucker, die müssen natürlich irgendwie mindestens so groß sein wie so ein Raum, weil sonst kriegt man keine ganze Wand raus. Mhm. Aber klar, das passiert schon.
Mhm. Das Kettenglied hinter uns ist fertig.
Richtig.
Das hat gerade TTT gemacht.
Soll ich rausholen und meine Hände werden die ganze Zeit beobachtet?
Ja? Ob du auch keinen Fusch da betreibst?
Es gibt ja auch noch eine Wortmeldung.
Ja, ich gehe noch mal rein gleich ins Publikum. Ja, ich komme noch mal zu Ihnen. Ich nehme das mal mit. Es ist noch ein bisschen, ist nicht mehr warm. Ein kleiner Faden hängt noch dran. So, schauen Sie mal, das ist aber jetzt extra für Sie gemacht hier. Gefällt Ihnen das?
Das gefällt mir sehr, ja.
Ja? Dürfen Sie auch gerne mitnehmen?
Nein, das...
Vielleicht können Sie die auch draußen verkaufen. Vielleicht ist jemand total fasziniert davon.
Nein, aber ich möchte trotzdem eine weitere Frage.
Noch eine Frage haben wir, genau.
Ich bin gerade wegen des Herzens operiert worden und man hat mir also eine ziemlich lange Vene entnommen. Wie steht denn die Möglichkeit medizinischerseits, dass also auch Venenersatzteile gedruckt werden können oder produziert werden können.
Also quasi organische.
Ja, also das wären Objekte. Kleine Röhrchen sozusagen. Ne? Sehr biegsame kleine Röhrchen.
Also gerade speziell an Adern wird sehr intensiv geforscht. Ich weiß auch noch gar nicht, wie weit die sind. Ich glaube, das ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Weil anders als jetzt ein Herz oder ein sehr kompliziertes Organ, ist eine Ader ja, sage ich mal, ein etwas einfacheres Objekt. Natürlich muss dort darauf geachtet werden, dass eben genau die Körperzellen reinwachsen. Es ist das, diese ganze Sache.
Das wäre ja interessant für die Zukunft. Hm. Ich bin ziemlich zerstritten worden dabei. Und deswegen muss ich jetzt lahm und mit dem Stück gehen. Ne? Hm. Das wäre ja ein Segen, wenn man also nicht mehr zerschnitten wird dabei. Ne?
Was denkst du denn, Marlene, wann sowas möglich sein wird? Also, was wir jetzt hier aus dem Publikum. 5 Jahre? Ja. 5 Jahre kommt auch aus dem Publikum. Warum sagen Sie 5 Jahre? Weil Sie daran schon forschen, oder?
Nein, weil ich es von Geschäftspartnern kenne, die in dem Bereich tätig sind.
Das wäre ja immens, wenn man innerhalb von 5 Jahren schon organische Ersatzteile quasi herstellen könnte.
Ja, es wird. Also Sie haben das Beispiel gebracht vom Unterkiefer. Im Herzen sind Sie dabei an verschiedenen Sachen. Die gehen also in das Experiment rein. Und, da sind Sie, und die medizinische Forschung hat eben ausreichend auch Finanzmittel, um da was reinzustecken. Mhm. Und die zweite Sache ist nochmal, was ein bisschen hier in der Diskussion unterschlagen worden ist. Wir haben ja schon sehr viele Beispiele im Bereich der Zahnprothesen. Das heißt, die Zähne werden nicht mehr in China gemacht, sondern die werden direkt vor Ort sozusagen fotografiert, genau eingescannt, wirklich auf einen Millimeter hinaus. Es müssen keine Nacharbeitungen mehr kommen. Und das ist zum Beispiel ein weiterer Aspekt. Und der dritte Aspekt, der ein bisschen bei der Diskussion hier generell unter den Tisch fällt, ist, die Materialeffizienz steigt durch den Einsatz von 3D-Druckern. Also Boeing hat zum Beispiel in Paderborn ein Labor mit der Uni Paderborn, wo sie dabei sind, verschiedene Teile, die noch nicht direkt für die Luftfahrt zugelassen werden müssen, aus Sicherheitsgründen. Aber so wie Klappen, die Klappen für Gepäck, wie die anders konzipieren und dadurch Gewicht sparen. Und ein Kilo Einsparung im Flugzeugbereich entspricht etwa 1.000 Euro. Mhm. Also das macht dann schon sehr viel aus. Und das sind eher noch im Augenblick die Punkte, wo auf die Industrie sehr geeinigt. Und das andere, was Sie jetzt hier produzieren, Sie haben es recht, das sind erstmal für den individuellen Verbrauchermarkt, sind die Gimmick-Sachen. Aber es gibt mittlerweile, in Berlin gibt es einen Brillenhersteller, der lässt in Westdeutschland Brillen herstellen, Stückzahl von 1200 auf 3D-Basis.
Das hört sich alles, das hört sich doch alles danach an, als wäre das nicht nur ein vorübergehender Hype, oder? Als wäre das nicht nur mal eben. Seht ihr das so? Ist das was wir in Zukunft verstärkt haben? Und auch wenn das Material besser wird, wenn die Drucker besser werden,
Material ist noch zu teuer.
Das Material ist noch zu teuer, okay. Aber das wird sich ja vielleicht irgendwann ändern, ne?
Wenn Sie das Monopol wollen, ja.
Okay. Also denkt ihr deswegen auch, das ist mehr als nur was aus der Makers-Ecke kommt, aus denen, die gerne basteln?
Klar, also ich glaube, man hat ja immer so diese Zyklen von Hypes. Das wird hier sicher auch in irgendeiner Ausprägung auch noch stattfinden, also dass irgendeine komplette Euphorie dann ausbricht und die Leute dann aber auch wieder so ja, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen und das Ganze dann irgendwie in so ein Produktivlevel übergeht. Aber 3D-Drucker gibt es seit Ende der 70er Jahre im industriellen Bereich. Wir hatten das jetzt schon öfter. Jetzt seit ungefähr 5 Jahren kommen die so langsam in den
Hausgebrauch rein.
Genau, in den Hausgebrauch so langsam.
Sie werden halt günstiger.
Ja. Genau, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, sie werden immer günstiger und zwar relativ schnell auch und besser. Und du hattest das ja vorhin auch schon erwähnt. Auch die Software, die verwendet wird, wird auch immer einfacher. Also vor 10 Jahren hätte es noch ein bisschen mehr gebraucht, eine Homepage zu bauen. Und heute braucht man dafür mit einem gewissen Verständnis weniger als eine Stunde. Und ich glaube, da geht die Entwicklung auch hin.
Es ist ja übrigens auch kein Zufall, dass es gerade jetzt alles so viel günstiger wird, sondern jetzt laufen halt gerade die ganzen Patente aus der frühen Forschung von 3D-Druckern. Und das Gleiche gilt auch für Materialien. Mhm. Dementsprechend, jedes Jahr fallen da gerade wieder ein paar Patente hinten runter und dann wird es wahnsinnig günstig im Vergleich.
Jetzt haben wir, also generell hört sich das an, als wäre 3D-Drucken eine fantastische Sache. Und wir haben eben einen kleinen Problembereich anmerkt, das war rund um Urheberrechte oder Patente oder einfach Copycats, die was unerlaubterweise nachmachen und dann vielleicht auch sogar verkaufen. Das ist ein Problembereich, gut, da können wir jetzt heute drüber reden, da gibt es die Problematik, das können wir jetzt im Moment nicht lösen. Aber ein anderer Problembereich ist doch, dass man eine Technik hat und mit einer Technik kann man vieles tun und auch böse Dinge. Es wird immer wieder dieses Beispiel genannt, was im vergangenen Jahr ja schon war, dass man zum Beispiel auch Teile einer Waffe ausdrucken kann. Und es vielleicht irgendwann sogar möglich sein wird, vielleicht sogar eine Funktionsfähige herzustellen. Und wenn vielleicht nicht eine Funktionsfähige, dann doch eine, die so ähnlich aussieht wie eine Waffe, dass du sie eigentlich auch nicht mit dir rumtragen darfst, weil sie so ein gewisses Schreckpotenzial hat zum Beispiel. Peter, was meinst du? Hat das auch eine moralische Komponente, die man beachten muss, dass da 3D-Drucken?
Also ich glaube, noch bevor man sich da irgendwelchen größeren moralischen Dilemmas stellen muss, kann man mal überlegen, wie leicht es jetzt schon ist, solche Teile herzustellen. Jeder, der irgendwie ein bisschen Metall- oder Holzverarbeitung kann, könnte diese Teile herstellen, problemlos. Es geht ja in den USA immer um diese Debatte, dass der Waffenverkauf ist nicht an den Lauf, sondern an einen ganz bestimmten Teil am Griff gebunden. Einfach nur aus historischen Gründen. Das könnte man jederzeit ändern. Da braucht man einfach aktualisiertere Gesetze, um das wieder abzugleichen. Und Waffen zu finden, die aussehen wie echte Waffen und die man deswegen nicht mit uns herumtragen darf, findet man heute ehrlich gesagt auch relativ einfach.
Aber die Möglichkeit, wenn ich dann einen Drucker zu Hause habe, mir mal eben 10 davon auszudrucken, ist natürlich schon schöner, als wenn ich jetzt ins Spielwarengeschäft gehe und der Mann komisch guckt, weil ich mir jetzt 10 Waffen kaufe.
Okay. Merkst du selber, oder?
Hat hier niemand moralische Bedenken in diesem Raum, dass man diese Technik irgendwie auch missbrauchen könnte? Robin?
Doch, klar. Also ich glaube, das ist ja bei jeder Technik, würde ich fast behaupten, der Fall. Also dass es immer auch Leute gibt, die aus den komischsten, vielleicht teilweise auch nachvollziehbarsten Gründen irgendwie auf solche Ideen kommen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man damit umgeht. Also die Virginia Tech zum Beispiel hat da eine sehr schöne Gegenoffensive gestartet zu diesem Texaner, der die Waffe da entworfen hat und ins Netz stellt. Die hat nämlich gesagt, wir möchten jetzt ganz gerne von euch so viele 3D-Modelle haben wie möglich, die Frieden und Liebe und all diese schönen Sachen ausdrücken.
Und was ist dabei rumgekommen?
Also ich glaube, jetzt inzwischen sind schon ein paar hundert Modelle eingegangen. Also kleine Frösche und...
Frösche.
Genau. Und halt einfach... Nein, einfach... Also die Grundidee ist halt quasi so ein Gegengewicht auch dazu zu zeigen. Und du hast gerade schon angesprochen, also mich nervt es so ein bisschen irgendwie, wenn Spiegel und Zeit und so weiter irgendwie 3D-Drucken immer direkt damit in Verbindung bringen. So,
ja, das ist einfach das Spektakulärste, Robin.
Ja, genau, natürlich, das ist jetzt das Spektakulärste, aber vielleicht kommt ja auch irgendwas spektakulär Schönes daraus und dann kann man das damit in Verbindung bringen.
Ich meine, Sekunde, Marlene wollte gerade noch was sagen, ich komme gleich nochmal mit dem Mikro.
Ich meine, wir brauchen ja auch gar keine 3D-Drucker, um damit Unsinn anzustellen. Jetzt habe ich neulich gelesen, da haben sie an einen Quadcopter eine echte, ganz herkömmlich hergestellte Pistole dran gemacht, um die dann per...
Wo haben die dran gemacht?
An so einen kleinen Hubschrauber, der aber jetzt nicht mit einem Rotor, sondern mit vieren fliegt.
Also so eine Drohne
quasi. Eine Drohne, ja, quasi eine Privatdrohne. Und das finde ich eigentlich fast viel problematischer. Und da ist keins der Teile vermutlich 3D gedruckt.
Gut, wir machen gleich noch eine wunderbare Fragerunde mit dem Publikum, wenn noch Fragen offen sind. Erstmal an dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank für den kurzen Einblick in die Welt des 3D-Druckens. Ein wirklich sehr schwere Wortkombination, muss ich sagen. Da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Peter Bier war heute bei uns zu Gast, Robin Tech und Marlene Vogel. Herzlichen Dank, dass ihr da wart bei uns hier im digitalen Salon. von der Radio Wissen und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich bin Marlies Schaum, vielen Dank an unser großartiges Publikum und ich hoffe, wir drucken uns noch ein paar schöne Dinge in dieser Welt aus. Hier heute Abend. Bis bald. Vielen Dank.